Einen schönen guten Abend. Mein Name ist Tom Steininger. Ich begrüße Sie zu Radio Enlighten Next, unserem wöchentlichen Webcast für Bewusstsein und Kultur. Ich möchte Ihnen gleich vorweg eine traurige Ankündigung machen. Frau Professor Edith Zundel lässt sich leider entschuldigen. Sie hat gestern abends gesundheitliche Probleme bekommen und es tut ihr sehr leid, dass sie heute diesmal nicht dabei sein kann. Aber sie hat gesagt, dass sie es gern zu einem späteren Zeitpunkt machen würde. Darauf freuen wir uns auf jeden Fall. Und es tut uns sehr leid, dass wir dieses Gespräch mit Frau Professor Zundel heute noch nicht führen können. Meine Kollegin Katrin Karnitz, die neben mir sitzt,
Einen schönen guten Abend hier aus Frankfurt.
und ich hatten aber gedacht, dass wir die Vorbereitung für diese Sendung mit Frau Professor Zundel dazu nutzen, einen Themenstrang aufzugreifen, den ich eigentlich mit Frau Professor Zundel besprechen wollte und der uns einfach ein wichtiges Anliegen ist. Und der auch in dem Vorgespräch, das ich mit Frau Zundel hatte, deutlich herauskam, weil mir einfach bewusst geworden ist, auch in der Recherche, wie so jemand wie Frau Professor Edith Zundel wirklich die Pioniere sind, auf die wir unsere eigene Arbeit heute auch aufbauen. Wie es hier in Deutschland, genauso wie in anderen Ländern, einfach Menschen gibt, die der Arbeit, die wir versuchen heute zu machen, den Weg bereitet haben. Und diejenigen von Ihnen, die das E-Mail zu dieser Sendung gelesen haben, werden auch sicher gesehen haben, dass Frau Edith Zundel wahrscheinlich die erste war, die einen größeren Beitrag über Ken Wilber in einer deutschen Zeitschrift, und das noch so in der Zeit im Jahr 1986 untergebracht hat. Jahreszahl 1986, die muss man sich, glaube ich, einmal langsam auf der Zunge zergehen lassen, weil da habe ich mir gedacht, wow. Da haben noch nicht viele Leute über solche Themen nachgedacht. Und was hat sich seitdem entwickelt? Und wie ist es selbst zu dem gekommen? Weil all die spirituelle Arbeit, die wir machen, die Bewusstseinsarbeit, die wir machen, das ist ja nicht etwas, das immer schon Teil unserer kulturellen Gegenwart war. Und ich glaube, es ist einfach wertvoll und ich möchte gerne auch das Gespräch nachher hoffentlich auch mit vielen von euch und mit Ihnen hier in diesem Webcast aufmachen, einmal zu sehen, welche kulturellen Verdienste auch hier in den letzten 40, 50 Jahren entwickelt wurden, die es erlauben, heute Arbeit weiterzuführen, die ohne diese Vorarbeit nicht möglich gewesen wäre, weil ich glaube, wir nehmen uns zu selten die Zeit, wirklich zu reflektieren, dass der Übergang, wenn ich es einfach mal mit Hausnummern benennen darf, der Übergang von den 50er zu den 60er Jahren, das ist natürlich jetzt nicht so präzise gemeint, aber man kann es mal so sagen, der Übergang von den 50er zu den 60er Jahren und dann vor allem in der Blüte der 70er Jahre, dass da ein Aufbruch einer neuen Entdeckung der menschlichen Psyche stattgefunden hat, die vorher so nicht der Fall war. Ich meine, natürlich, Pioniere wie Sigmund Freud und C.G. Jung, die gab es schon einige Jahrzehnte früher. Und es gab auch etwas, was ein eindeutiger Aufbruch in den 20er Jahren gewesen ist. Aber da kam der große Einbruch dessen dazwischen, was Faschismus und Krieg, ich kann es mal schon sagen, angerichtet haben in der Weltkultur. Und eigentlich haben wir uns erst in den 50er, 60er Jahren davon wiederholt. Und das, was Menschen wie Freud und Jung und andere Pioniere Anfang des Jahrhunderts angefangen haben, konnte erst zu diesem Zeitpunkt wirklich fortgesetzt werden. Und ich denke, viele von Ihnen, die meine Generation sind, vielleicht ein wenig älter, vielleicht ein wenig jünger, werden auch die Zeit noch aus der eigenen Biografie nachvollziehen können, wie es auf einmal möglich geworden ist, so etwas wie Psychotherapie zu machen. Und ich kann mich als Kind noch sehr gut erinnern, dass Psychotherapie nur etwas für Verrückte war. Dass nur jemand, die zum Psychoklempner gingen. Und das war etwas, was wirklich kulturell, zumindest in den Kreisen, in denen ich verkehrt bin oder als Kind so hineinschauen durfte, absolut verpönt war. Und ich kann mich noch an den sehr aufregenden Aufbruch erinnern in meiner Universitätszeit. Und das war dann schon nach den 70er Jahren, da ist schon sehr viel passiert, in den 80er, 90er Jahren, 80er Jahren, wo es fast zum guten Ton gehört hat, Arbeit an sich selbst gemacht zu haben, innere Arbeit gemacht zu haben und wo Pioniere wie Carl Rogers oder Gestalttherapie oder auch Wilhelm Reich, all das Namen waren, die wir ja mit Enthusiasmus gelesen haben und dann auch in Gruppen praktiziert haben. Und sei es Urschreitherapie gewesen oder sei es irgendwelche Encounter Groups gewesen, da ist unheimlich ein großer Aufbruch gewesen, der kulturell es ermöglicht hat, dass wir eine Wahrnehmung unserer Innenseite als Menschen haben, eine Möglichkeit, uns differenziert in unserer eigenen Seele, in unserer Psyche sehen zu können, beschreiben zu können, sowohl in unseren Qualitäten als auch in unseren Beschränkungen, auch in unseren Schattenseiten, die zumindest meiner Elterngeneration, um es nicht zu verallgemeinern, nicht zugänglich waren. Und da kommt jemand wie Frau Professor Zundel meines Erachtens wirklich in ihrer Bedeutung zur Geltung. Da gab es einen großen weiteren Durchbruch, der eigentlich so mehr in den 80er, 90er Jahren der Fall war. Jedenfalls in Deutschland, in Amerika mag das früher gewesen sein, wo diese Therapiebewegung auf einmal mit einer spirituellen Bewegung in Berührung kam. Und ich kann mich erinnern, diese Berührungspunkte waren vielfältiger Art. Menschen, die Therapie gemacht haben und auf einmal in tiefe Erfahrungen eingedrungen sind oder Erfahrungen aufgebrochen sind in ihnen, die in einem normalen psychologischen Kontext keinen Platz hatten. Mir selber ging es so. Oder andere Menschen, die eher zuerst auf eine spirituelle Suche gegangen sind, nach Indien gegangen sind, diesen Aufbruch von dieser Seite her mitgemacht haben, wie viele, viele, die in Indien, so wie die Beatles, einen Guru gesucht haben und dann mit Maharishi oder anderen großen Figuren dieser Zeit, die TM, die erste große spirituelle Massenbewegung der 70er Jahre, sich das verbunden hat auch mit Therapie. Und dann kamen eben Leute, und das waren Leute wie der frühe Ken Wilber oder jemand wie Stanislav Grof und im deutschsprachigen Raum eben wie Frau Professor Zundel, die versucht haben, das als eines zu denken. Das heißt, diesen westlich-psychotherapeutischen, psychologischen Kontext und die Tiefe dessen, was die Neuentdeckung von Spiritualität mit sich gebracht hat, das als eines zu sehen. Ein großer Vorläufer vielleicht, der hier als Name noch mit im deutschsprachigen Raum hineingehört, obwohl er bei uns als Name vielleicht zu Unrecht ein bisschen in den Hintergrund gerückt ist, ist jemand wie Graf Dürkheim. Graf Dürkheim, der in einer gewissen Weise wirklich fast der Urvater dessen im deutschsprachigen Raum war, der als Attaché in der Botschaft, der deutschen Botschaft in Japan während den 40er Jahren gedient hat, dort Zen kennengelernt hat, zurückkam und dann im Schwarzwald in Rütte als erster jemand gewesen ist, der Zen-Erfahrung, psychologische Konzepte und Körpererfahrung zusammengebracht hat. Körpertherapie, also die Einbeziehung unserer Körperlichkeit in Therapie, was mit Wilhelm Reich besonders groß geworden ist, aber auch mit großen Namen wie Osho Rajneesh besonders groß geworden ist. Graf Dürkheim war sicher einer der Ausgangsfiguren, die solches bei uns ermöglicht haben. Und ich glaube, es ist ganz gut, einfach einmal zu wertschätzen, dass es all das gab in den letzten 50 Jahren und dass wo immer wir versuchen, hier hinzugehen, weiterzugehen, wir nur gehen können, weil es Menschen gab, die den Weg der letzten 50 Jahre gegangen sind. Und ich denke, dass es wert ist, einfach mal auch eine ganze Sendung wie diese Sendung, ein paar Schritte zurückzugehen und sehen, wir als Kultur, als Bewusstseinskultur, haben eine gemeinsame Bewegung gemacht in diesen letzten 50 Jahren. Das hat verschiedene Formen angenommen. Ich bin persönlich in verschiedenen Varianten direkt durchgegangen. Jemand wie du, Katrin, die bis 1989, wenn ich es mal so platt sagen darf, auf der anderen Seite der Mauer gesessen hat, hat einen anderen Zugang dazu, aber wir leben von den gleichen Früchten, die sich hier entwickelt haben.
Na, absolut. Also, als ich deiner Beschreibung gefolgt bin, habe ich gemerkt, wie sehr anders ich doch in meiner Biografie, wenn ich zurückschaue, mich entwickelt habe. Und gleichzeitig, wie du gerade gesagt hast, wir stehen alle auf den gleichen Schultern der gleichen Errungenschaften. Und das wirklich wertzuschätzen, erlaubt uns eigentlich erst die Früchte wirklich zu nutzen. Das war auch so die eine Erfahrung, wie du gerade beschrieben hast, nachdem ich nicht mehr auf der anderen Seite der Mauer
Entschuldigung.
war. Wirklich erstmal zu sehen, wie weit und wie sehr wir als Menschen eigentlich entwickelt sind und die Erfahrung, die wir machen, dass wir die in Kontexte setzen können. Das wurde dir ja in einer Diktatur, in der ich aufgewachsen bin, nicht gelehrt. Und gleichzeitig waren wir in der Lage, das zu tun. Also was hat sich da entwickelt, trotzdem man das nicht so geschult hat? Und man muss es schulen und man muss es sehen. Und dann, was du auch beschrieben hast, kamen mir zwei Gedanken. Du hast einmal beschrieben die Untersuchung der inneren Psyche, die psychologischen Prozesse und die Vorreiter, wo Frau Professor Zundel so einen wesentlichen Anteil dran hat. Und die Wertschätzung dessen, und dann hast du die spirituell Suchenden reingebracht, die auch nach Innerlichkeit gesucht haben, wenn ich das richtig verstehe. Beides ein Aufbruch und eine Suche nach mehr Innerlichkeit. Und beides führte zu, wahrscheinlich auch in dieser Zeit, zu Erfahrungen, die ziemlich ungewöhnlich waren. Also diese Pionierarbeit auch, die da geleistet wurde, dieses Unbekannte, in das sich Menschen und damals dann eben auch ganze Bewegungen ausgesetzt haben, reingeguckt haben, sich wirklich darauf eingelassen haben. Und wo stehen wir heute?
Ich würde da gern auch eine gesamtdeutsche Brücke schlagen.
Okay.
Und die gesamtdeutsche Brücke hat einen Namen, die heißt Rudolf Barrow.
Ah.
Weil Rudolf Barrow, wenn wir so einfach von den Menschen reden, die wirklich auch eine Bedeutung hatten, und auch Rudolf Barrow ist meines Erachtens zu Unrecht ein bisschen in Vergessenheit geraten. Der ist ja als Dissident im Osten im Westen bekannt geworden und hat damals ein meines Erachtens beachtenswertes Buch geschrieben, Die Alternative, wo er versucht hat, aus einem wirklich tief inspirierten idealistischen Impuls heraus den Osten zu reformieren. Und wenn man dieses Buch gelesen hat damals, ich habe das damals mit Begeisterung gelesen, es ist Ende der 70er Jahre herausgekommen, ich habe das damals so nicht verstanden, aber rückblickend ist es so offensichtlich, es trägt diesen Geist der Utopie des deutschen Idealismus in sich und die ganze deutsche Geistesgeschichte in sich. Dieser Mann wird ausgebürgert, wird in den Westen geworfen. Was macht er dort? Er macht tiefe Meditationserfahrungen, macht Workshops, die ihm wirklich sein eigenes Denken auf den Kopf gestellt haben, die Enlightenment Intensive hießen, wo er tiefe Erfahrungen gemacht hat, wird zu einem Mitbegründer der Grünen Partei und hat von seinem ganzen ökologischen Denken eine tiefe spirituelle Sichtweise, an der man vieles kritisieren kann, aber auch an der vieles sehr visionär war. Und zu sehen, diese Menschen haben wirklich versucht, er eben aus beiden Seiten kommend, und du siehst auch den Unterschied, ja, dieses eine Buch, was er in den 70er Jahren die Alternative geschrieben hat, und das Buch, was er dann im Westen geschrieben hat, die Logik der Rettung, sind zwei vollkommen verschiedene Bücher. Du denkst nicht, dass sie vom selben Menschen geschrieben sind, aber auf einer bestimmten Ebene sind sie vom selben Geist. Aber du siehst auch die Entwicklungssprünge, wie er sich dessen, was auch im Osten ihm verschlossen geblieben worden ist, wo er sozusagen noch an den alten idealistisch-philosophischen Wurzeln hauptsächlich sich anschloss und dann wirklich mitten in das hineingesprungen ist, von Bhagwan bis Psychotherapie bis Urschrei, was auch immer, um nachzuvollziehen, was hier an menschlichen Aufbruch der Fall war. Und ich möchte es nicht gut reden, weil da sicher, und wir sprechen ja auch in diesen Sendungen immer wieder davon, welche Schattenseiten sich da auch mit der Zeit aufgetan haben oder jetzt auch retrospektiv ganz deutlich sichtbar geworden sind. Aber ich denke, es ist mal auch ganz gut, von der anderen Seite zu reden.
Was ich verstehe auch von dem, was du sagst, ist, dass Kontext auch entwicklungsfördernd oder eben die Entwicklung bedingt. Je nachdem, welcher Kontext einen umgibt, in dem man sich bewegt, bringt auch andere Fragen auf. Und unterliegend ist aber irgendwie dieser Entwicklungsimpuls nach mehr sich oder das Ganze erfahren zu wollen, kennenlernen zu wollen. Wer bin ich? Und auf welcher Ebene? Weil es ist mal in meiner Erfahrung, ohne dass ich irgendjemanden hatte, der mich darauf orientiert hatte, war immer diese Frage, wer bin ich? Was ist Tiefe? Was ist der Sinn? Und dieser Impuls war mir immer eine Frage, wo kommt der eigentlich her? Ich war ja noch sehr jung, als die Mauer fiel, hatte auch nicht so viel Begegnungen. Aber später dann zu sehen, da ist eine Bewegung in unserer Menschheitsgeschichte, die sich immer diese Frage gestellt hat und dann auf verschiedenen Wegen Antworten finden konnte und weiterentwickeln konnte. Und wie du das auch gesagt hast, wie dann auch die Frage kam, was ist der Zusammenhang zwischen dem Erkennen unserer Individualität, unserer eigenen Psychologie und den tieferen spirituellen Erfahrungen, die das alles transzendieren, kam ja auch erst in einer bestimmten Zeit überhaupt zum Vorschein und brauchte einen bestimmten Kontext, in dem das erwachen konnte.
Nee, da hast du meines Erachtens auch einen wichtigen, zentralen Aspekt angesprochen. Weil, wenn man so ein paar Schritte zurücktritt und versucht zu verstehen, was denn da vor sich gegangen ist, dann glaube ich, kann man hier einige Entwicklungslinien wahrnehmen. Und eine Entwicklungslinie habe ich vorher schon benannt mit dem Aufbrechen der Innenseite, wenn ich es mal so sagen darf, das, was Psychologie ausmacht. Psychologie, die erst in dieser Zeit überhaupt zu einem Massenphänomen und dann mit der Therapiebewegung auch zu einem angewandten Massenphänomen geworden ist, wo Leute nicht nur psychologische Bücher gelesen haben, sondern ich sag's mal so, massenhaft in Therapie gegangen sind. Das ist dieser eine Entwicklungsstrang, dieses ganze innere Universum, das in der Zeit der Moderne eher nicht das Thema war, weil da war die Welt da draußen das Thema, die Welt und deren Bewältigung und der Fortschritt, und sei es jetzt der Fortschritt unserer Kultur oder sei es auch der Fortschritt in sozialistischen Utopien, in welcher Form, es war da draußen. Und jetzt war es auf einmal da drinnen. Und das ist die eine Entwicklungslinie, die hier passiert ist. Die andere Entwicklungslinie, die hier passiert ist, ist die Findung des Individuums in seiner Vielfältigkeit. Dass wir eben aus unseren Kirchenzusammenhängen ausgebrochen sind, aus unseren Parteizusammenhängen. Ich meine, in Deutschland war es extrem, aber aus Österreich, wo ich herkomme, ich weiß, da war das absolut extrem, weil wir hatten kein Einparteiensystem wie in der DDR, aber was wir de facto hatten, war ein Zweiparteiensystem. Und alles bis zum Sportclub war entweder rot oder schwarz. Und du warst egal, die Versicherungen waren eher entweder rot oder schwarz, die Sparkassen waren eher entweder rot oder schwarz. Und das Selbstverständnis der Menschen war entweder rot oder schwarz. Und vielleicht in Österreich ein bisschen extremer als woanders, das mag durchaus der Fall sein. Aber dieser Aufbruch, sich nicht mehr hier so einkategorisieren zu lassen, sondern Individuum sein zu dürfen. Was war denn das Musical Hair? Flower Power? Die Faszination vom Woodstock? Die Buntheit, die auf einmal möglich war. Es war eine Blüte und eine Explosion von Individualität, die wir noch nie hatten. Und wieder, auch in diesen Sendungen, haben wir viel über die Schattenseite dessen gesprochen, den Relativismus, den Narzissmus. Aber es ist ganz gut auch zu sehen, was für eine Blüte das mit sich gebracht hat, auf einmal diese Vielfalt möglich sein zu lassen und Menschen, und da treffen sich diese zwei Stränge, Innerlichkeit und Individualität, dass die Menschen zu ihrer eigenen Kreativität in einer Art und Weise finden. Ist nur die positive Seite der Geschichte, gebe ich gerne zu, aber es ist die positive Seite der Geschichte. Und da ist ein gewisser Umschwung, würde ich sagen, oder eine gewisse Bruchlinie, wo sich diese eigentlich genuin westliche Entwicklungslinie von Individualität und Entdeckung der Psychologie, der Innerlichkeit mit etwas trifft, was wir eigentlich glaubten, hinter uns gelassen zu haben, nämlich Transzendenz und Spiritualität. Und wo auf einmal in der verschiedensten Art und Weise eben Menschen, die nach Indien gingen, Menschen, die auch zu irgendwelchen Jugendsekten gingen, Menschen, die über Therapie zu Spiritualität fanden und auf einmal wieder Meister Eckhart gelesen haben. Ich kann mich erinnern, Erich Fromm, Die Kunst des Lebens, war ein Buch, das wir in der Schule ganz begeistert gelesen haben, was, nachdem ich es während dem Unterricht illegal gelesen habe, von mir sogar vom Lehrer weggenommen wurde, weil er glaubte, dass ich etwas anderes lese, als ich es wirklich gelesen habe. Er hat es mir dann irgendwie dann kommentarlos wieder zurückgegeben. Aber zu sehen, Das war ein Faszinosum, dass sowas möglich ist. Und das war aber ein Faszinosum von einer Transzendenz. Und der Sprung von Psychologie zu transpersonaler Psychologie war dieser Sprung und der Versuch, das irgendwie zusammenzubringen. Die Schwächen der transpersonalen Psychologie bestehen vielleicht darin, dass sie es auf dem Boden der Psychologie versuchen zusammenzubringen, obwohl das Transzendente die Psychologie sprengt. Vielleicht ist das ja auch der Bruchpunkt, wo Ken Wilber, der ja Anfang sich als Vertreter der transpersonalen Psychologie gesehen hat, Ende der 80er Jahre gemeint hat, das ist nicht mehr seine Heimat. Und er hat bis zu dieser Zeit sehr eng auch mit Stanislav Grof zusammengearbeitet. Und er hat mit seiner integralen Ansatz und seinem evolutionären Ansatz hier versucht, etwas zu machen, was über diese reine transzendentale Psychologie hinausgeht. Aber zu sehen, da ist was Kreatives passiert, auch wenn es sich in Widersprüchlichkeiten verwickelt hat und vielleicht auch nicht der letzte Schritt war, der hier gegangen werden kann. Zu sehen, in der transpersonalen Psychologie ist eine neue Dimension reingekommen, in etwas genuin Westlichen, nämlich in der Psychologie, etwas, was wir eigentlich nur aus der Vormoderne wirklich kennen, nämlich tiefe Mystik, zusammengefunden haben. Und ich glaube, das ist auch wirklich, wenn man diesen Bogen so spannt, wie ich ihn gerade versucht habe zu spannen. Und ich hoffe, dass wir nachher noch wirklich auch ein anregendes Gespräch auch mit unseren Zuhörern darüber haben, ob sie diesen Bogen auch so sehen. Weil dann kann man von dieser Sicht her die Frage neu stellen, ja, und wohin geht's jetzt? Ich hatte mal in unserem Magazin eine Kolumne geschrieben, Jenseits der Psychologie. Und was ich damit meinte, mit diesem Jenseits der Psychologie, ist genau das, was ich jetzt versucht habe anzusprechen, dass in der transpersonalen Psychologie eine Dimension in die Psychologie reinkam, die die Psychologie sprengte.
Ja, und ich glaube, was du sagst und was du auch herausforderst, ist das Denken wirklich in Zusammenhängen, in Entwicklungszusammenhängen zu schulen. Und wenn wir das können, sehen wir auch können wir auch wertschätzen jede einzelne Stufe unserer Entwicklung und sehen auch, wie eins auf das andere aufbaut und wie es sich immer nach mehr und weiter und höher streckt
Exakt.
und tieferer Erkenntnis. Und oft sehen wir unsere Erfahrung in so Fragmenten, Limitierung. Hier mache ich diese Erfahrung. Das ist jetzt eine psychologische oder das ist jetzt eine emotionale oder hier ist jetzt das Rationale. Aber alles oder das Transpersonale, aber auch in alles immer wieder in diesen Zusammenhängen zu sehen und zu begreifen, das ist ja auch die Errungenschaft des integralen Denkens. Von welcher Perspektive kann ich schauen? Oder Perspektiven und das gleichzeitig. Und das braucht Schulung und es braucht Pioniere, die sich da reinstrecken, um das wirklich kulturell als eine neue Grundlage möglich zu machen. Weil das begreife ich auch in dem, was du beschreibst, weil das eben so wenig wirklich meine gelebte Erfahrung ist. Aber ich sehe hier, dass es hier eine ganze Bewegung von Menschen brauchte, die sich auf die Erfahrung ihrer eigenen Innerlichkeit eingelassen haben, zu dieser Zeit in einem bestimmten Kontext. Und so braucht es wahrscheinlich immer und immer wieder wirklich nicht nur einzelne Menschen, sondern eine ganze Bewegung von Kreativen, Pionieren, Menschen, die über das, was ihnen bereits bekannt ist, hinausgehen wollen. Und wie du gesagt hast, diese Frage, wenn man das sieht, die Errungenschaften sieht, die völlig schätzt, weil ohne die wären wir nicht, wo wir jetzt sind, zu schauen, wo will es dann hingehen? Vielleicht, ich würde gerne das Gespräch auch öffnen, weil du hast so viel gesagt und es sind bestimmt einige Hörer hier, die da vielleicht auch was aufgreifen wollen oder eine Frage oder
Ja,
eine Anmerkung haben.
lass uns das machen, ja. Ich schaue gerade zur Technik rüber, um das Zeichen zu bekommen, wann wir soweit sind. Die Technik gibt mir ein Zeichen zurück, dass ich noch nicht die Telefonnummer durchgesagt habe und hat damit vollkommen recht. Also, die Telefonnummer, mit der Sie sich hier ins Gespräch einbringen können, sind in Deutschland 0234 543 9810, in Österreich 026 505 40, in der Schweiz 044 595 90 30. Der Zugangscode ist jeweils 92 54 32. Und die Raute-Taste 92, 54, 32 und die Raute-Taste. Die Telefone sind von sich aus auf stumm geschaltet. Das heißt, Sie können sie mit Stern 6 freischalten und nach dem Gesprächsbeitrag mit Stern 6 wieder stumm schalten, damit wir die Leitung möglichst geräuscharm halten können. Also mit Stern 6 aktivieren, mit Stern 6 deaktivieren. Die E-Mail-Adresse, mit der Sie uns erreichen können, falls Sie kein Telefon zur Hand haben oder sich lieber per E-Mail einbringen wollen, radio@enlightennext.org. radio@enlightennext.org.
Die Leitungen sind offen. Herzlich willkommen. Vielleicht ist ja schon jemand eingewählt.
Ja, hallo, könnt ihr mich hören?
Ja.
Also ich möchte mich erstmal bedanken für dieses Aufzeigen nochmal dieses Zusammenhangs. Und in ganz vielem habe ich auch viele Dinge so erlebt und merke jetzt immer wieder, also was du, Katrin, gesagt hast, wie ungewohnt es ist, sozusagen in den Dingen, die wir so in unserem Alltag erleben, immer wieder das in diesem Zusammenhang zu sehen. Und dass das wirklich ein immer wieder erinnern ist und auch, wie ich spüre, wirklich einer Schulung bedarf, sich dessen, also nicht nur ab und zu bewusst zu sein, sondern das sozusagen intuitiv als zweite Natur oder so auszubilden.
Ja, ne, absolut. Und also ich begegne ja auch oft Menschen, die sagen, ja, aber ich möchte das so über meine Erfahrungen, über das Fühlen und über das ja, tiefere Wahrnehmen erkennen und dann weiß ich, wer ich bin. Aber ich merke in meiner eigenen Erfahrung, das reicht nicht. Ich muss mich wirklich auch wirklich damit auseinandersetzen. Was sind die Zusammenhänge? Und nur dann habe ich auch einen Kontext für meine Erfahrung.
Und ich möchte gern auf eine Kleinigkeit hinweisen, die keine Kleinigkeit ist. Nämlich die Art und Weise, wie ihr beide jetzt an die Frage rangegangen seid. Nämlich das Interesse, es aus dem Entwicklungszusammenhang wahrzunehmen, ist eine Perspektive, die über das Psychologische hinausgeht. Und ich glaube, genau diesen Zusammenhang zu sehen, okay, da gibt es mich und meine Innerlichkeit oder uns und unsere Innerlichkeit, wie auch immer. Aber zu sehen, Moment mal, ich sehe ja viel mehr, wenn ich selbst diese Subjektivität in ihrem Entwicklungszusammenhang als Ganzes wahrnehmen kann. Und sehe, da ist etwas, das sich über die Zeiten entwickelt und selbst meine Individualität, so wie ich hier an diesem Tisch, in diesem Studio sitze, ist ein Produkt, ein Ausdruck dieser Zeitbewegung. Da kommt eine evolutionäre Perspektive mit rein, die eben Teil eines neuen Schauens ist, das nicht so sehr an meiner Befindlichkeit, an meiner Psychologie interessiert ist, sondern mehr an diesen Entwicklungszusammenhängen. Und das, würde ich sagen, ist das Aufkommen einer evolutionären Sichtweise. Allein die Frage so zu stellen oder das Interesse so zu haben. Und dann vielleicht auch zu sehen, das ist vielleicht einfach der logische Schritt. Das ist einfach die logisch nächste Frage.
Das Spannende daran ist, dass darin ja keine Abspaltung passiert, sondern eher eine tiefere Verbindung auf einer anderen Ebene zu sich selbst, die alles einschließt, die ja nicht die psychologische Erfahrung ausgrenzt, im Gegenteil. Aber die Verbindung passiert zu der Menschlichkeit in diesem evolutionären Kontext, wie du es gerade sagst. Und es ist wirklich spannend, das so zu sehen, wie du das sagst. Ah, wo kommt die Frage her?
Lass mich ein Wortspiel machen. Es grenzt die psychologische Dimension nicht aus, aber es grenzt sie ein. Weil auf einmal wird sichtbar, dass diese psychologische Sichtweise nur eine begrenzte ist und die selber in einem größeren Kontext steht.
Ja.
Und die Perspektive weitet sich für die Größe dieses Kontexts und die psychologische, auf meine Subjektivität gerichtete Blickrichtung ist Teil davon, aber ich sehe mehr und mehr, sie ist nur Teil von etwas, was eine große Entwicklungslogik ist. Auch die Entwicklungslogik, wenn ich so sagen darf, von Subjektivität, was nichts anderes ist als die Evolution von Bewusstsein.
Vielleicht möchte sich noch jemand mit in das Gespräch bringen. Wir würden uns freuen.
Hallo?
Ja, hallo.
Hier ist die Christa. Also ich bin ganz bewegt und berührt, weil das irgendwie so meinen Weg beschrieben hat. Und weil es eben rückblickend möglich ist, da eine Art Faden zu erkennen, aber natürlich nicht, wenn man ihn geht. Und ja, also ich freue mich einfach auch über die Frau Professor Zumdel, weil ich ein Buch hier im Regal stehen habe von ihr über Pioniere der neuen Psychotherapie. Und also ich hätte mich jetzt einfach sehr gefreut, auch Sie zu hören. Es erinnert mich einfach so an den Weg und an die Wurzeln. Und wenn ich zurückschaue, dann habe ich das Gefühl, ich komme aus einer Bewusstseinssteinzeit. Also ich kann eigentlich nur staunen, wo der Weg hingeführt hat. Und ich meine, das kann einfach kein Zufall sein, so geführt zu werden. Da muss schon ein Impuls, heute würde ich sagen, ein evolutionärer Impuls dahinter stehen, der einen schiebt. Und es war richtig schön,
Tom so ein Stück Zeitgeschichte auch zu hören und zu sehen, wie sich die Dinge entwickelt haben und wo wir heute stehen. Also dafür möchte ich mich einfach sehr bedanken.
Nee, ja, herzlichen Dank auch zurück. Und ich finde auch besonders schön, dass du erwähnt hast, dass die Edith Sundl ja, und das hat sie auch schon in den 80er Jahren, dieses Buch geschrieben hat, Pioniere der neuen Psychotherapie. Das heißt, selber eigentlich schon diesen gleichen Impuls gesetzt hat, hier die Pioniere versuchen darzustellen. Mittlerweile gehört sie eben selber ins Buchregal mit ihrem Werk und dem, was sie ist. Und wir werden sicher sie so bald wie möglich hier in diesem Webcast von Radio Enlighten Next auch live dabei haben. Und ich freue mich sehr drauf. Und wirklich auch herzlichen Dank, dass das so angekommen ist, weil die Idee, wirklich diesen Rückblick so zu machen, und das hat sich wirklich aus unserer Vorbereitung zu dieser Sendung mit Edith Sundl so ergeben, ist, dieser rote Faden, das ist wichtig, dass der sichtbar wird. Und es ist ja nur natürlich, dass ein roter Faden in der Regel erst retrospektiv sichtbar wird. Aber dann, wenn man einfach hinschaut und sagt, das sind ja keine zufälligen nebeneinander sich ereignende Dinge, sondern da ist eine Entwicklungslogik drinnen. Wenn man schaut, Moment, jetzt kann man 1, 2, 3, 4, 5 Schritte zurückgehen und schauen, was ist passiert. Und auf einmal hat es einen Zusammenhang. Auf einmal hat es eine innere Logik. Und dann kommt genau das, was du meines Erachtens so treffend formuliert hast. Da kommt die meines Erachtens sehr berechtigte Vermutung oder vielleicht sogar Erkenntnis, dass da ein Entwicklungsimpuls ist, der das treibt. Und diese tiefe Erkenntnis, und das ist ja nicht nur eine intellektuelle Erkenntnis, sondern da ist was sehr Existenzielles dabei, dieses tiefe Erfahren, Moment mal, da ist etwas, was das treibt, und mein Erkennen dessen ist Teil dessen, was hier getrieben wird, und auch Teil dessen, was hier auch in die Pflicht genommen ist, es weiterzunehmen, das ist, würde ich sagen, die Geburtsstunde von evolutionärer Spiritualität. Hier zeigt sich der evolutionäre Impuls als tiefe spirituelle Einsicht. Und ich bin nun mal überzeugt, das ist dort, wo wir heute stehen. In all den verschiedenen Formen, wie sich das gerade manifestiert, auf dort stehen wir heute gerade. Falls sich noch jemand mit ins Gespräch mit reinbringen möchte, die Leitungen sind frei.
Hallo?
Ja.
Und was mir jetzt gerade, wie du das am Ende jetzt nochmal gesagt hast, das sind die Schultern, auf denen wir stehen, ist mir wirklich nochmal so ins Bewusstsein gekommen. Und daraus erwächst auch eine Verantwortung. Wirklich. Und das jetzt auch so, wie ihr das nochmal da, diese Geschichte sozusagen nochmal nachgezeichnet habt. Diese Geschichte auch nicht so als selbstverständlich zu nehmen, sondern und man konnte ja sehr schön darin auch seine eigene Geschichte einfach auch reflektieren, wie andere das auch schon gesagt haben heute Abend, und daraus aber auch zu gucken, was bedeutet das für mich, in dieser Zeit geboren zu sein und jetzt auf diese Geschichte zurückschauen zu können und zu gucken, welche Bedeutung hat sie, welche Verantwortung wächst daraus, damit auch weiterzugehen und diese Geschichte sozusagen der evolutionären Erleuchtung letztendlich auch daran mitzuwirken und weiterzuschreiben.
Mhm. Nee, dem kann ich sehr zustimmen. Ich möchte die Verantwortung heute gerne in eine ganz bestimmte Richtung zeigen, weil wir hier immer von der Verantwortung für die Zukunft sprechen. Mhm. Und das ist natürlich die Grundlage dessen. Aber der besondere Aspekt, den ich gerade im Rahmen dessen, was wir heute versucht haben, hier herauszuarbeiten, ansprechen möchte, ist die Verantwortung für die Vergangenheit. Nämlich die Verantwortung, die Vergangenheit zu verstehen, um aus ihr wirklich diesen Impuls wahrnehmen zu können. Es gibt diesen schönen alten Satz, nur wenn ich weiß, woher ich komme, kann ich wissen, wohin ich gehe. Daraus ergibt sich eine Verantwortung, wirklich auch verstehen zu wollen, woher ich komme. Und natürlich ist das alles im Rahmen dessen der Verantwortung, wohin wir gehen wollen, aber einfach auch diesen Aspekt zu sehen, wir leben, jede Generation lebt ihre Zeitgeschichte. Aber wie bewusst leben wir sie? Wie bewusstseinserfüllt leben wir sie? Wie sehr ist es nicht etwas, wo wir nur meine persönliche Betroffenheit wahrnehmen und meine persönlichen Dramen oder wie auch immer wahrnehmen, sondern wie sehr nehmen wir wahr, woran wir eigentlich teilnehmen?
Ja, das ist wirklich nochmal ein guter Punkt, weil so wie ich es formuliert habe, ist diese Neigung quasi auch dann gleich zum Nächsten zu gehen.
Ja.
Statt wirklich auch diesen ganz wichtigen Moment des Innehaltens und des sozusagen Zurückschauens und da auch da in die Tiefe zu gehen. Mhm. Weil dann gehe ich anders. Also, dann, nur dann entsteht letztendlich wirklich auch Veränderung.
Ja.
Ja, sehr schön.
Das ist ein schöner Moment des Innehaltens, weil du merkst, dass es diese Verantwortung für Wertschätzung auch ist. Und Ehrfurcht. Vor dem Ganzen. Evolutionären Prozess, der wir sind. Es ist einfach ein Wahnsinn, das einfach reinzulassen, und er manifestiert sich in bestimmten Persönlichkeiten, Epochen, Bewegungen und dann natürlich in uns. Und das ist eigentlich ein ziemlich großes Ding, wenn man das wirklich reinlässt und man sieht, wie überheblich wir doch die meiste Zeit durch das Leben gehen. Und dann dies zu sehen, oh wow, an Innehalten in dieser Verantwortung für Wertschätzung.
Ja. Es ist schön, wie du das gerade ansprichst mit der Wertschätzung. Das heißt auch, die Vergangenheit integrieren und wo ihr das jetzt, also diese Entwicklung, über diese Entwicklung gesprochen habt, konnte ich mich auch sehr, sehr gut darin sehen. Und habe auch gemerkt, dass während dieses Prozesses, der ein sehr wichtiger war, gerade auch für meine Generation, so Nachkriegsgeneration, diese ganze psychologische, therapeutische Erfahrungen alle zu machen und zu durchleben. Und irgendwann ist mir bewusst geworden, kam ich an einem Punkt an, wo ich merkte, da ist Stillstand, es geht auf dieser Ebene nicht mehr weiter. Ja. Und erst die Erfahrung von Evolution oder evolutionärer Spiritualität hat plötzlich so einen, auch diesen Impuls in mir ausgelöst, wo ich gemerkt hatte, jetzt kommt etwas, wo es weitergeht. Und durch euer Erzählen gerade merke ich, ja, das war ja alles total wichtig, die Vergangenheit. Und es ist auch nochmal so was passiert, dass ich das jetzt wirklich ganz integrieren kann. Und wertschätzen kann. Ja, das fand ich sehr schön. Das, ja, danke euch dafür.
Nee, das finde ich auch so wichtig, weil gerade in unserer Arbeit von den Leuten Next setzen wir immer die Betonung drauf, wie sehr es wichtig ist, wo neu hinzugehen. Und das ist und bleibt die Grundlage unserer Arbeit, weil ich glaube, das ist wichtig herauszuarbeiten, weil alles, was wir als Menschheit entwickelt haben, entwickelt immer seinen Trägheitsmoment, seinen eigenen Status quo. Und nur wenn es wirklich diese Pionieranstrengung geht, nein, wir müssen wo Neues hin, entwickelt sich die Welt, die Menschheit weiter. Aber zu sehen, dass das Teil dessen auch ist, zu sehen, worauf wir stehen, auf wessen Schultern wir stehen und wie unser Weitergehen nur dadurch überhaupt ein Weitergehen möglich, als Weitergehen möglich ist, weil wir bis hierher gekommen sind. Ja. Weil wir sind im Gespräch schon jetzt öfters in einigen Wortmeldungen einfach sich schön gezeigt hat, so dieses, dass diese psychologische Sicht, diese psychologische Zeit, um es auch so zu nennen, eine ganz wichtige Aufgabe hatte und dass das auch an den Punkt gestoßen ist, wo vielen Menschen, mir inklusive, zu dem Punkt gekommen ist, da geht es nicht weiter.
Genau.
Und dann zu sehen, Moment mal, auch wenn das Ganze in einem größeren Kontext sichtbar wird und wenn selbst die spirituelle Erfahrung, Erleuchtung in einem großen Kontext sichtbar wird, das heißt, wenn diese Erfahrung von tiefer seelischer Freiheit wahrgenommen werden kann mit diesem freien Entwicklungsimpuls des gesamten Universums, dann reißt hier ein Vorhang auf, jedenfalls geht's und ging's mir so, wo all das Psychologische nur ein kleiner Ausschnitt von dem war, was eigentlich wirklich der Fall ist. Und dann stellt sich auch die Frage, worum geht's in unserer Menschheitskultur in einer anderen Art und Weise? Wenn dann, okay, wenn das wirklich der Fall ist, wenn das tiefe menschliche Einsicht ist, erstens, dass diese innere spirituelle Erfahrung von Freiheit, von seelischer Freiheit, ob das jetzt eine Erleuchtungserfahrung genannt wird oder wie auch immer, wenn das real ist und wenn ich sehe, wie das und der Entwicklungsimpuls des Ganzen, des Universums in einem ursächlichen Zusammenhang stehen, und dann wir sehen können, wie wir als Menschheit eben diejenigen sind, die darüber reflektieren können, gerade jetzt hier, also diejenigen, die derjenige Teil dieses Prozesses ist, der anfangen kann, darüber zu reflektieren, dann ändern sich die Voraussetzungen dessen, worum es geht, dramatisch. Und jeder neue Aufbruch in eine neue Bewusstseinsebene, sei es der Aufbruch in das klassische Zeitalter, sei es der Aufbruch in die Moderne, sei es der Aufbruch in die Postmoderne, ist immer dieser Aufbruch in diese neue, weitere Dimension. Immer gewesen.
Also für mich hat auch, nachdem ich dieses Integrale, dieses Gedankengut zunächst kennengelernt habe, hat das sozusagen meine persönliche Geschichte, die hat dann total Sinn gemacht und ich konnte auf eine ganz andere Art und Weise sozusagen jetzt weiter suchen oder ich würde es noch anders sagen, weiter daran mitmachen. Vorher habe ich immer das überhaupt alles nicht verstanden und ich weiß noch, dass ich das Buch Die kleine Geschichte des Kosmos von Wilber gelesen habe und da habe ich gedacht, Wahnsinn, Wahnsinn. Mhm. Und dann ging es erst sozusagen, ging es eigentlich erst richtig los, mich daran zu beteiligen, aber auf eine andere Art als mit den Therapien und mit der spirituellen Suche vorher, sondern da war das wirklich, da war das plötzlich, hatte das eine Standhaftigkeit und jetzt konnte ich erst sozusagen anfangen zu gucken, ja, wie geht das denn, wie macht man das denn? Das war der Anfang dann von diesem, eine andere Art von Suchen.
Das ist interessant, was ihr beschreibt, weil viele, die jetzt gesprochen haben, und ihr kommt ja wirklich alle so, glaube ich, aus einer ähnlichen Generation und Zeit, und ihr habt es wirklich so auch eine ähnlich in der Biografie erlebt, dass über die Arbeit, über den psychologischen Kontext und die Arbeit an der eigenen psychologischen Entwicklung, ihr an einem Punkt kam, wo ihr gemerkt habt, da ist noch mehr oder Erfahrungen sind aufgebrochen nach mehr. Und ihr beschreibt das alle in eurer eigenen Art und Weise, aber es ist ein Impuls, den ihr beschreibt. Es ist doch sehr interessant zu sehen, wow, wie sehr ist es eigentlich mit meiner eigenen Individualität? Da bin ich als Individuum mit meiner eigenen Erfahrung, aber eigentlich sind unsere Erfahrungen nicht so verschieden und unsere Entwicklungslinien auch nicht so verschieden, wenn man die in diesem Gesamtkontext dann wieder sieht. Und wenn man das dann annimmt, was Tom vorher beschrieben hat, dass das Ganze, dieses Erwachen des gesamten evolutionären Prozesses ist und dass sich hier wirklich eine Entwicklung als Ganzes wahrnehmbar werden will, dann ist es spannend, seine eigene Erlebniswelt in diesen Kontext zu sehen und zu setzen.
Merke darin auch so eine totale Aufregung, diesen unpersönlichen Impuls zu entdecken. Also, und wie ähnlich der sich anfühlt und gleichzeitig absolut aufregend ist,
Exakt, ja.
dass das so ein Impuls ist, der das vorantreibt. Und von der Sicht gerade erscheint es mir fast komisch, dass das so individuell zu dem Zeitpunkt erfahren wird. So
Exakt.
persönlich, so absolut persönlich und halt doch von einer ganz anderen Perspektive aus.
Ist es nicht auch deine Erfahrung hier in diesem Gespräch, dass es total verblüffend ist, wie sehr sich unsere Wahrnehmungen gleichen?
Ja, absolut.
Also, wie sehr wir denken alle, ich habe meine Geschichte hier erlebt, aber eigentlich haben wir unsere Geschichte hier erlebt.
Genau, das ist
Ja.
der Punkt. Das ist wie so ein neues Ab.
Und allein die Sichtweise zeigt dann dieses Absurde, zu glauben, es ging rein um mich. Ich glaube, das ist das, was wahrscheinlich, was du auch mit diesem unpersönlichen Moment angesprochen hast, weil auf einmal merke ich, Moment, da ist ja ein gesamter Prozess im Gang, wo ich Teil davon bin, und um den geht es eigentlich.
Genau. Und ja, es ist absolut auch sehr aufregend und spannend, diesen Moment zu erleben, so wach zu werden. Also es hat auch so, da kommt dieses Ehrfurcht, was auch gesagt wurde, hinein, das überhaupt so erleben zu dürfen. Ich finde das fast unglaublich, gerade unglaubwürdig im Moment, dieses Wow, wie ist das gerade da, so wach zu sein dafür.
Und
Und
was?
auch darin zu spüren,
Ja.
das habe ich so noch gar nicht wahrgenommen, da ist eine ganz andere Schönheit, die ich als, wenn man das so sagen darf, viel schöner empfinde, als wie das so aus dem Persönlichen immer empfunden wird. Dass das so ein Impuls ist, das hat eine ganz andere Schönheit, die berührt anders, die geht tiefer. Obwohl sie nicht wirklich so sehr, was dann mehr mit mir als Individuum zu tun hat, geht sie doch tiefer.
Ja, aber das ist jetzt eine interessante Fragestellung, die du hier aufdeckst. Weil du hast gesagt, obwohl sie nichts mit mir, und dann hast du dich so leicht korrigiert, als Individuum zu tun hat.
Ja, ich habe beides plötzlich drin gesehen.
Eben, genau der Punkt. Weil
Ja.
die Erkenntnis ja nicht beiseite schiebbar ist, auch wenn es nicht ich als Individuum bin, es ist noch immer ich.
Ja, genau.
Und da wird es natürlich interessant, weil von welchem Ich reden wir denn dann, wenn es dann nicht ich als Individuum bin?
Ja, es ist wie, als wenn eine andere Hierarchie plötzlich
Ja,
da ist.
genau.
Dieses Ich.
Genau. Vielleicht ist es auch wirklich ein perfektes Schlusswort. Herzlichen Dank und wir hoffen, das Gespräch mit Frau Professor Elizondo wirklich bald nachholen zu können. Und ich bin auf jeden Fall auch der Frau Zundel dankbar, dass sie einfach auch die Inspiration für dieses Gespräch war.
Ja, dem schließe ich mich an. Vielen Dank auch euch allen, die hier an diesem Gespräch dabei wart.
Einen schönen guten Abend aus Frankfurt.
Guten Abend.